Jede Nutzungsänderung erhöht das Risiko. Hast du das auch schon mal gehört? Ich auch von meinen Kunden. Dazu habe ich, über das Thema habe ich einen Interviewgast eingeladen, erneut den Ralf Abraham. Wenn dich das Thema interessiert, dann bleibst du heute dabei. Herzlich willkommen im Podcast Branches to Go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. Das Thema unserer heutigen Podcast-Folge ist: Jede Nutzungsänderung erhöht das Risiko. Vielleicht haben wir es alle schon mal gehört. Nutzungsänderung, eieiei, das wird schwierig und so weiter. Um das Thema mal ein wenig mehr zu beleuchten, habe ich einen Interviewgast eingeladen, erneut den Ralf Abraham. Er ist Architekt aus Hannover, Referent für vorbeugenden Brandschutz der Architektenkammer und Leiter beim DIVB, der Arbeitsgemeinschaft Umbauordnung. Herzlich willkommen im Interview, lieber Ralf.
Ja, danke, Stefan. Danke, dass ich hier wieder dabei sein darf.
Also, jede Nutzungsänderung erhöht das Risiko. Das ist einer deiner Mythen. Das haben wir schon gelernt, verlinke ich auch gerne wieder. Nimm uns da mal mit, erklär uns mal, wie du dazu gekommen bist und was das Thema so beinhaltet.
Ja, also ich habe ja mit einigen Mitautoren überlegt, dass so einige Mythen des Brandschutzes so kursieren, die nicht hinterfragt werden. Und dann haben wir das so thematisch eins nach dem anderen abgearbeitet. Treppenräume verschwinden im Brandfall, war ein Drehleitern drehen nicht. Das sind so Argumente, die uns dann im Genehmigungsverfahren vorgehalten werden. Und aus einem aktuellen Anlass, in Hannover war das so, den beschreibe ich gleich den Fall, wo gab das Thema, dass wir uns einfach mit diesem Risikothema mal grundsätzlich befassen. Weil mich hat das interessiert, ist es dann mehr so ein Gefühl oder kann man das quantifizieren? Und das ist der Versuch, das zu quantifizieren. Also ich bin ja auch DIVB, du hast eben, glaube ich, BIVB
Ach so.
gesagt, also im DIVB bin ich ja und leite ja die Arbeitsgemeinschaft Umbauordnung, wo wir dann uns mit diesen Themen so auf interdisziplinärer Ebene austauschen, juristisch und so weiter. Und hier, dieses Beispiel, ich gebe mal den Bildschirm frei für die Leute, die was sehen können. Ich erzähle das aber auch alles frei, was man da sieht, für die, die nur hören können. Gibt es hier dieses kleine Beispiel, ist ein kleiner Mini-Kiosk in Hannover, Nordstadt, so ein Kultkiosk, Onkel Ollis Kultkiosk, ne? Richtig schön. Und da wurden, ich sag mal, die letzten 20, 30 Jahre war da immer ein Kiosk unten drin, was ganz üblich ist in diesen Gründerzeit-Jugendstilhäusern. Der hat gerade mal so 83 Quadratmeter. Ja, und dann war da vorher eine ältere Dame, die hat wohl aufgegeben, weil sie dann die Zeitschriften dann nicht mehr verkaufen wollte. Und dann ist da vor 11, 12 Jahren ein Kiosk eingezogen, der hat halt Bier verkauft und Spirituosen so, also was man so auch als Kiosk bezeichnen kann. Aus meiner Sicht ist das gerade mal ein Mieterwechsel, also eigentlich ändert sich ja gar nichts.
Gar nicht
Das ist so
erwähnenswert, würde ich sagen, ja.
meine Meinung dazu. Und ich kam aber an diesen Fall heran, als der Innenarchitekt damit beschäftigt war, Hilfe rief und sagt, das ist ganz schlimm, wir haben da gerade der Kiosk Nutzungsuntersagung mit sofortigem Vollzug. Der wird dicht gemacht, Tausende von Euro Strafe pro Tag, wo er das nicht macht. Ja, und das Bauamt hat sich da ein bisschen zu sehr aus dem Fenster gelehnt, weil dieser Onkel Olli, das war jemand, der in die Partei der baupolitischen Sprecher ist und dann zur Hannoverschen Allgemeinen ging und nächsten Tag auf der Titelseite war. Die wollen meinen Kultkiosk zumachen und dann hat das Bauamt ist dann doch arg zurückgerudert. Hat aber Wert drauf gelegt, dass es trotzdem eine Nutzungsänderung ist, was ich nicht verstehe. Ich kam da erst später zu und haben als Bedingung gemacht, dass dann ordentlicher Bauantrag eingereicht wird mit den absurdesten Auflagen, die mit dem Kiosk gar nichts zu tun haben, sondern mit dem angrenzenden Treppenraum, wo wir verbindlich gar nichts ändern. So, das ist sozusagen der Anlass gewesen. Und ja, das ist halt etwas, wo ich mich ja auch so ein bisschen aufrege, sonst würde ich ja auch nicht tätig werden und habe dann gesagt, gut, was ist denn hier passiert? Ganz in Ruhe. Also, es gab eine unterstellte Nutzungsänderung, hatte ich schon gesagt, aus meiner Sicht ein ganz einfacher Mieterwechsel. Und es wurde unterstellt, dass sich das Risiko erhöht hat, weil nur wenn ich meinetwegen von einem Regelbau zum Sonderbau werde, dann kann man natürlich weitergehende Anforderungen stellen. Ansonsten ist unsere Meinung, der Verfasser dieses Artikels, dass natürlich in so einem ganz normalen Haus, wenn ich das beantragt hatte vor 30 Jahren oder heute, und dann ist unten ein Kiosk und oben eine Wohnung und irgendwo noch ein Büro, das ist ja alles noch kein Sonderbau, das ist ja im Baurecht eingepreist.
Ja,
Das ist
ja.
unsere Theorie, dass wir einfach sagen, in dem Baurecht hinein, unterhalb von Sonderbauten, sind gewisse Risiken eingepreist. Und wenn ein Bauamt sagt, wir machen den Laden jetzt erstmal dicht, bevor wir irgendwie weitergucken, dann finde ich das A überzogen und frage mich auch, welche Nutzung sich denn da erhöht hatte. Nur nebenbei, Fun Fact, ich bin Lebensmittelchemielaborant von meiner ersten Ausbildung und mit den meisten Getränken, die da verkauft werden, unter 43 Volumenprozent Alkohol kann man Brände löschen. Ne? Mal so nebenbei. Gut, und dann haben wir mal geguckt, und das ist auch der Inhalt dieses Artikels, wie man denn, ich habe das jetzt hier auf dem Bildschirm für die, die das sehen können, mal etwas vergrößert dargestellt, wie man denn Risiken quantifizieren kann, dass wir aus diesem Gefühlschaos rauskommen. Und dann haben wir einmal gesagt, das hatte ich ja schon erläutert, dass im Baurecht eingepreist bestimmte Risiken sind. Das heißt, wenn sich ein Büro in eine Wohnung umnutzt oder nutzt, also eine Wohnung in ein Büro, das ist keine Nutzungsänderung, dass wir jetzt in eine Sonderbauverordnung reinfallen. Das war immer schon eingepreist durch den Gesetzgeber. Der hat gesagt, wenn du die und die Bedingungen einhältst, ist egal, was du da baust. Weil letztendlich, wenn aus dem Büro eine Wohnung wird oder umgekehrt, ist ja die Baumaßnahme der Austausch eines Klingelschildes, ne?
Ja.
Da, was ändert sich denn da wirklich, mal ganz ehrlich, ne? Und das Gleiche ist natürlich auch bei diesem Kiosk so gewesen, ne? Und was ich hier unten rechts mal so dargestellt habe, ich habe hier das von Herrn Rechtsanwalt Koch mal übernommen, der hat das sich mal die Mühe gemacht, zu unterscheiden, was für verschiedene Gefahrenbegriffe es eigentlich gibt. Ne, das fängt an mit so einer eingebildeten Putativgefahr. Das ist jetzt die Ebene 1 von 10. Ne, dann geht das Gefahrenverdacht, Anscheinsgefahr, latente Gefahr, Gefahrenverzug. Das steigert sich langsam hoch und
Wir
ganz
sind bei
oben auf
5,
der
genau.
Skala
Ja.
kommen wir dann über erhebliche Gefahr, gegenwärtige, abstrakte zu der sogenannten dauerhaft konkreten Gefahr. In dem letzten Fall, das ist also 10 und rot dargestellt von mir, da muss ein Bauamt tätig werden. Das ist meinetwegen, da ist eine Diskothek und der zweite Rettungsweg ist durch Mülleimer verstellt. Da muss man natürlich tätig werden. Und mich wundert halt, dass unterhalb von diesen Gefahrenverdächten schon eben ja mit dem scharfen Schwert der ja, Nutzungsuntersagung mit sofortigem Vollzug dann sofort erstmal gezogen wird. Das hat mich dann nie überzeugt. Das heißt, es gibt erstmal 10 Kategorien der Gefährdungsbeurteilung, also der, nicht Gefährdungsbeurteilung, Ergebnisse einer Gefährdungsbeurteilung. Um was handelt es sich denn eigentlich? Gut, und dann habe ich einfach mal so geschaut, das ist jetzt die nächste Seite, da habe ich, das zähle ich jetzt auch mal so auf für die Hörer, einfach mal dargestellt auf der Skala 1 bis 10, das von 2 bis 3, das sind Büro, Verwaltung, Wohn, kleine Verkaufsstätten, das ist alles in den Landesbeordnungen eingepreist. Da ist der Kiosk auch mit bei. Noch sicherer sind natürlich hier die Camping- und Wochenendplätze, also das habe ich sogar darunter gemacht, obwohl es ein Sonderbau ist. Aber wenn die mit alle ordentlich Abstand da stehen und da brennt mal ein Zelt, da passiert auch nichts. Und dann geht es natürlich hoch. Im Sonderbau kann man unterscheiden Beherbergungsstätten, Versammlungsstätten. Es wird immer risikoreicher. Pflegestätten, Krankenhäuser, Hochhäuser und vielleicht Räume mit erhöhter Explosions- und Brandgefahr. Ich denke, das ist so eine Quantifizierung, die jeder versteht. Ne? Wo ich sage, das Wohnen hat mit einem Hochhaus erstmal so nichts zu tun in der Gebäudeklasse 1 bis 4. Ist auch kein Krankenhaus, auch kein Raum mit erhöhter Explosions- und Brandgefahr. Also einfach durch Ausschlüsse haben wir geguckt. Also ein hohes Risiko ist da beim Kiosk schon mal nicht. Also der Kiosk war für uns sozusagen absolut im grünen Bereich.
Ja.
Und ich habe auch gerne mal die Arbeitsstätten, also Arbeitsstättenrichtlinie rausgeschaut und einfach mal den Paragraph 3 gibt es ja, dem Arbeitsstättenverordnung, wonach ich eine Gefährdungsrisikobeurteilung machen darf und kann. Und auch da habe ich überlegt, na, ist auch ein Riesenunterschied. Ist das eine Lagerfläche, auch wieder von 1 bis 10? Ist das eine Lagerfläche mit nicht brennbarem Lagergut, also ein Schraubenlager? Dann geht doch von dem sehr geringes Risiko aus. Büro- und Verwaltungsnutzung sind ja auch Arbeitsstätten, würde ich sagen. Das ist das denkbar sicherste, was eine Arbeitsstätte sein kann. Erkennbar daran, dass normalerweise ab 200 Quadratmeter so ein notwendiger Flur erforderlich ist, aber bei Büro und Verwaltung erst ab 400. Also der Gesetzgeber sagt, da kannst du doppelt so viel Fläche machen, da passt schon. Das heißt, das ist wirklich was sehr, sehr Sicheres. Na, und dann gibt es natürlich, wenn man dann guckt, ja, wir sind jetzt aus dem Sonderbau raus, Lagerflächen für brennbares Gut, ja, wenn da keiner rumläuft, ist das auch nicht so gefährlich. Fabrikationsflächen mit geringer, mittlerer oder hoher Gefährdung, ne, das ist natürlich ein Unterschied, ob da vielleicht drehende Maschinen sind oder Fahrzeuge hin und her fahren, dann merkt man schon dieses Risiko, dass ja auch mehr Industriebau so gedacht mal, ne, dass da das Risiko immer steigt. Wir sind jetzt 4, 5, 6, 7, 8 langsam hochgestiegen. Wenn man dann Bilder sieht von einem Stahlwerk oder Gießerei, wo flüssige Metalle hin und her gegossen werden, wir merken, es wird immer gefährlicher. Und oben würde ich mal so unter der Skala 10 Atomkraftwerke oder Hochsicherheitslabore verorten. Ja.
Das
Wenn
ist
man
eine ganz
alleine
andere
das
Liga dann, ja.
gegenüberstellt, dann
Ja.
merkt man, dass wir gerade im Standardgebäude weit entfernt davon sind, dass wir irgendwie es mit, ohne dass ich jetzt in Brandlasten so gehe oder in eine Risikobewertung, nur einfach anhand der Nutzung, ab wann man eigentlich im Sonderbau ist, schon sagen kann, also ich sehe da gar keine Gefährdung. Auch hier war ich sozusagen bei dem Kiosk im grünen Bereich. Ich habe gesagt, also da passiert nichts. Das ist unterhalb jeden Risiko, was man so, wenn man die Arbeitsstätte nehmen würde, mal anwenden kann. Und als drittes habe ich mir dann auch nochmal gedacht, dann gucken wir doch mal Gefährdungsbeurteilung nach Personenzahl. Also hätte sich beim Kiosk jetzt, sagen wir mal, drastisch die Personenzahl erhöht, vorher 5 Leute, jetzt 150, dann würde ich ja auch nochmal nachdenklich werden. Aber am Kiosk hat sich gar nichts erhöht. Ne, da waren vorher vielleicht 2 Angestellte und 3, 4 Leute, die da ihre Bierpullen kaufen oder vorher Zeitschriften. Also da hat sich auch nichts geändert. Kann man ja auch quantifizieren. Ne? Und wenn man dann in der ASR 2.3 Tabelle 1 ortskundige Leute oder auch unkundige Leute dann mal guckt, dann sieht man bis 5, bis 20, bis 21 sind so Rettungswegebreiten dargelegt. Und dann gibt es so Sprünge, so bis 200 Personen braucht er 120 Durchgangsbreite und das steigert sich 300, 400 Leute und wird immer breiter. Aber wir sind ja, da habe ich ja die Landesbeordnung darunter mal dargestellt, bis 2 Geschossen brauche ich nur eine Treppenlaufbreite. Das steht dann in der DIN 18065 natürlich, von 80 Zentimetern haben und danach bis 100 Personen, da gibt es ja gar keine Regelung im Baurecht. Ne? Also, da reichen dann 1 Meter Breite, Treppenraumbreite. Und die dann auch 15 Zentimeter eingeschnürt werden dürfen, wenn da mal eine Tür kommt. So, auch da, wenn man den Kiosk anschaut, da gibt es einen einzigen Ausgang und einen Eingang. Es ist weniger als 100 Quadratmeter. Wenn es brennt, gehe ich raus. Die Arbeitsstättenregel gilt ja auch nicht für die Besucher, sondern nur für die 2, 3 Angestellten, die da vielleicht mal zufällig gleichzeitig rumlaufen. Die schaffen den Weg auch noch ins Freie und darüber hinaus hatten wir, ohne dass es notwendig ist, noch einen Zugang zum Treppenraum. Also die denkbar sicherste Situation, wer die Verkaufsstättenverordnung kennt, der weiß, dass ab 100 Quadratmeter überhaupt ein zweiter Ausgang gefordert wird. Ne, das ist bei diesen Banken, wo man den Geldautomaten hat. Da hat man nur einen Eingang und einen Ausgang. Das wird auch akzeptiert, weil da geht der A direkt ins Freie. Ja, und wenn das am notwendigen Flur liegen würde, würde ja auch ein Eingang zum notwendigen Flur reichen. Ne? Nach draußen erst recht. Also wir waren in jedem Punkt waren wir auf der sicheren Seite und das habe ich dann einfach mal jetzt hier versucht, jetzt mit Grafik, aber auch so mit Worten jetzt mal nahezulegen, dass man mit dem Baubehörde doch dann sagt, bitte, 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 Sie müssen doch jetzt belegen, wo sehen Sie denn das höhere Risiko, dass Sie so eine drastische Maßnahme machen? Oder wo sehen Sie überhaupt das Risiko? Nein, wo sehen Sie Notwendigkeit, dass hier ein Bauantrag erforderlich ist, in diesem Fall sogar? Na, und diese Diskussion mal zu führen und einfach mal mit Quellenangabe das mal darzustellen, wie man mit einer Baubehörde auch mal diskutieren kann oder mit Arbeitsstättenrechtler. Wir sind nicht beim Atomkraftwerk. Das ist ein ganz kleiner, harmloser Kiosk. Nichts Besonderes. Das würde, glaube ich, vieles entspannen, ne? Und wir sind auch nicht in einem Raum mit erhöhter Explosions- und Brandgefahr. Ich glaube, das hatte ich schon mal vor ein paar Minuten gesagt. Da würde die TRGS, Gefahrstoffverordnung gelten, haben wir hier auch nicht. Also man kann ganz viele Ausschlüsse machen und selbst nach der Brandlastdichte, die ich da mit 400, 264 Kilowatt pro Quadratmeter, nach den N 1991 mal so angesetzt habe, sind wir auch weit drunter. Also kein einziger Grund, weit und breit sichtbar, diesen Kiosk sofort dicht zu machen. So, das war jetzt mal so ein kleiner Rundumblick. Wen das noch mehr interessiert, der kann sich ja diesen Artikel runterladen und ich denke, die Querverweise sind ja sehr hilfreich. Aber so einfach mal, dass wir mal ein Gefühl dafür kriegen, die Kirche im Dorf zu lassen und nicht bei jedem kleinen Kiosk, weil da der Mieter tauscht, immer gleich Achtung, Gefahr, Gefahr. Und deswegen heißt das hier auch, Mythos, jede Nutzungsuntersagung erhöht das Risiko. Es ist tatsächlich ein Mythos. Ne?
Das heißt, wenn jemand mal einen ähnlichen Fall hat, dann nimmt er am besten mal deine Ausarbeitung, die Risikoklassen und sagt, Mensch, schaut euch das mal an. Wir können uns ja gerne auf den Ralf verweisen, ja, aber das gab es ja schon mal ähnlich. Und nicht jede Nutzungsänderung ist ein, ja, erhöht das Risiko.
Ja, das
Zeigt es
ist
mir
so.
bitte, ja, also.
Genau. Und es ist einfach dann besser, wenn man einfach nur überrannt wird. Ja, das ist jetzt alles viel, viel gefährlicher und dann keine Kriterien hat. Dann wird die Diskussion schwierig. Aber wenn man Kriterien hat, so dass man sagt, ja, erhöht sich die Personenzahl? Ja, nein. Ändert sich die Quadratmeterzahl? Ja, nein. Welche Art Nutzungsänderung hat denn hier stattgefunden? Was und so weiter. Und dann wird man merken, dass wir eigentlich das wollen wir auch in unserer Arbeitsgruppe Umbauordnung des DEVB nochmal weiter vertiefen. Wir wollen das wissenschaftlich nochmal untersuchen lassen, auch über Universitäten, dass man mal sagt, was ist denn eigentlich das Risiko, was im Baurecht eingepreist war schon immer? Ne, weil wenn ich sage, alles, was sich ändert in dieser Welt, ist ein erhöhtes Risiko, dann weiß man, warum wir ein solchen Stau haben in den Baugenehmigungsverfahren und warum das ewig dauert und warum die so teuer sind. Weil einfach das hinnehmbare Risiko, also das von dem Gesetzgeber, von dem Parlament verabschiedete Gesetz, die wussten ganz genau, was für ein Risiko die noch akzeptieren und was nicht. Und ich sage immer, der sicherste Bereich ist, gehen Sie nach Hause, schließen die Fenster und Türen. Na, da sieht man so 4000 Verkehrstote im Jahr, 600 Ertrinkungstote, ja, und 250 etwa, die da verbrennen. Und meistens funktionieren die Abschottungsprinzipien dann. Und wenn es links brennt, ist der andere meistens in Sicherheit in der nächsten Nutzungseinheit. Also da muss man sich auch keine Sorgen machen. Aber natürlich kann eine einzelne Person und auch mal eine Gruppe, weil denen eine Gasflasche um die Ohren fliegt oder sowas, tatsächlich verbrennen oder ja, schwerste Schädigungen bekommen. Ne? Das ist mir klar, aber das hat der Gesetzgeber ja, das gibt auch dieses Urteil, eindeutig gesagt, es kann jederzeit brennen. Das kriegen wir nicht weg.
Das kann es wirklich und also ist unser Ratschlag, also dein Ratschlag, Sachargumente bringen. Gib den
Ja.
Leuten Futter, also und nicht vielleicht auch die Emotionalität rausnehmen, ja. Sachargumente liefern.
Das wäre mein Rat. Und dann ist halt die Baubehörde ja in der Pflicht, ihre Ermessensgründe zu benennen. Da gibt es in Paragraphen 39 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, Die Baubehörde muss begründen, auch später vor Gericht, warum sie dazu kam auf diese Idee. Weil wenn das so mal einfach, ich gehe mal auf die sichere Seite, dann verlässt sie den Boden des Rechtsstaates, weil die Baubehörde, die Sachbearbeiter haben ja auch ein Eid geschworen, dass sie sich verpflichten, das Recht einzuhalten. Die können ja nicht beliebig das aufweiten, ne? Also es wäre schon komisch. Ich würde mich da, sagen wir mal, sehr zurückhalten. Wenn aber eine dauerhaft konkrete Gefahr ist, das hatte ich als Beispiel gesagt, da fehlt der zweite Rettungsweg komplett in der Diskothek oder sowas, ne? Oder ist alles zugestellt oder verrammelt oder die Sprinkleranlage wurde die letzten Jahrzehnte nicht gewartet, da, oder die Brandmeldeanlage funktioniert schon seit 3 Jahren nicht. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber wir sprechen hier von 80 Quadratmeter Kiosk, ne? Den Standardfall in Hannover, ne?
Da wurde
Ja.
eindeutig mit Kanonen auf Spatzen geschossen, ja, also.
Ja, das habe ich das Gefühl, ne? Und irgendwie der Bauherr hat natürlich dann, wenn er dann Nutzung sozusagen mit sofortigem Vollzug auf den Tisch kriegt, dann kriegt er Angst, ne? Dann, weil sein ist ja Existenz dann gefährdet, ne?
Absolut.
2000 Euro pro Tag, wo du nicht den Laden dicht machst. Das sind so die Größenordnungen. Und was mich wundert, dass ein Baubehörde dafür niemals, soweit ich weiß, dafür zur Haftung gezogen werden kann. Die darf das tun, ne? Das ist komisch, deswegen denke ich mal, die Gesetze brauchen wir gar nicht so sehr ändern, sondern wir scheitern ja immer mehr so an sehr, sehr restriktiven Auslegung der Gesetze, also im Verwaltungshandeln. Die Politiker wissen ja schon, dass wir jetzt bezahlbare Wohnen und Bauen fördern müssen. Die Bauherren wollen das ja auch. Wir sitzen an einem Boot und ich denke, wenn die Verwaltung jetzt mit ins Boot geholt wird und mitrudern, dann werden wir in Zukunft da deutlich entspannter mit rumgehen und zukünftig wahrscheinlich sogar auf Sachebene miteinander reden. Das wäre mein Wunsch.
Ja, das sind die Wünsche für die Zukunft. Gibt es dem Ganzen noch was hinzuzufügen? Ansonsten sage ich vielen Dank.
Nein, also, wir haben ja noch einige Mythen, über die wir sprechen können. Also da bedanke ich mich, dass ich hier so was zu diesem Thema beitragen durfte. Danke.